Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Und mein Name ist Katrin Karnet. Herzlich willkommen.
Wir begrüßen Sie wieder aus unserem Enlighten Next Studio hier in Frankfurt. Und wir hoffen, dass sich wieder viele von euch Ihnen hier eingefunden haben zu unserem Enlighten Next Radio, unserem wöchentlichen Webcast, das wir jetzt wieder regelmäßig aufnehmen werden. Und wir freuen uns sehr, Ihnen euch die neue Serie hier anzukündigen. Bevor wir dorthin gehen, noch ganz kurz. Wir hatten ja die letzten Wochen, bevor wir diese kurze Pause gemacht haben, unseren Webcast aufgemacht für die Herbstakademie hier in Frankfurt, die wir gemeinsam mit der Deutschen Integralen Akademie und der Zeitschrift Info 3, Anthroposophie im Dialog, gemacht haben. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Konferenz, die sich auch aus diesen Webcasts heraus entwickelt hat. Es war einfach sehr spannend, weil sozusagen alle Teilnehmer sich schon warm gelaufen hatten und dass wir nicht von null angefangen haben bei dieser Konferenz, war einfach sehr spürbar. Und insofern war das wirklich auch ein guter Testlauf, hier dieses Gespräch zu öffnen. Wir freuen uns aber auch jetzt in den Kontext unserer eigenen Arbeit hier, diese Webcasts wieder weiterzumachen.
Vielleicht einfach noch dazu fügt, die Vorbereitung dieser Herbstakademie über dieses Medium Webcast hat wirklich die Präsenz geschaffen, die möglich war, durch das wir schon über diese vielen Wochen zusammengekommen sind. Und das ist ja auch ein Ausdruck ganz speziell unserer Arbeit, dass wir sagen, Enlighten Next ist eine Bewegung. Das, was wir kreieren im Bewusstsein und Kultur, ist eine Bewegung. Und den Ausdruck hier in diesem Webcast mit euch zu teilen, ist uns immer wieder eine große Freude.
Ganz genau so. Und was wir die nächsten Wochen hier gemeinsam mit Studiogästen, heute noch gemeinsam Katrin Karnet und ich hier im Studio, in den nächsten Wochen mit Gästen, die wir hier zu diesen Themen einladen wollen, machen wollen, ist auch ein Durchgang durch einen anderen Aspekt unserer Arbeit. Viele von euch werden ja wissen, Enlighten Next ist unter anderem auch ein Magazin, ein weltweit erscheinendes Magazin in einigen Sprachen, in Englisch, in Französisch, in Holländisch, in Deutsch, auf Spanisch, um die wichtigsten zu nennen. Es gibt auch noch einige Internet-Editionen, inklusive einer russischen davon. Das heißt, Enlighten Next ist wirklich der Impuls, neues Bewusstsein in eine globale Diskussion reinzubringen. Und dieses Magazin hat sich verschrieben, diese Diskussion auf einer sehr hohen Ebene zu führen. Und wir sind sehr froh, dass der Response, das Feedback auf die letzte Nummer, die den Titel hatte, Die Gesichter Gottes, neue Perspektiven einer sich entwickelten spirituellen, außergewöhnlich positiv war. Also wir haben wirklich von einigen Leuten gehört, dass das eine der besten Nummern ist, die ihnen wirklich sehr gefallen hat. Und das freut uns doppelt. Einerseits freut das einen natürlich immer, wenn man ein gutes Feedback bekommt. Aber andererseits hatten wir uns auch aus einem bestimmten Grund für diese Themensetzung, neue Perspektiven einer sich entwickelten Spiritualität entschieden, weil die Diskussion, die wir hatten, vor allem auch in der amerikanischen Redaktion, war, dass wir in unserer Arbeit in Enlighten Next in den letzten Jahren sehr, sehr tief hineingegangen sind in die evolutionäre Perspektive einer neuen Spiritualität, und das ist eine Arbeit, die wir sehr spannend finden, sehr aufregend finden, von der wir so überzeugt sind, dass sie sehr wichtig ist. Aber sie hat noch eine zweite Seite, die eigentlich mehr der Ursprung unserer Arbeit ist, nämlich die Seite von Transzendenz, von das, was traditionell Erleuchtung heißt, was wirklich tiefe spirituelle Erfahrung ausmacht. Und wir sind zu einem Gespräch draufgekommen, dass in der Arbeit, in der wir wirklich tief in diesen Dialog über evolutionäre Spiritualität hinein getaucht sind, es uns auffällt, dass es diesen Dialog oft gibt, losgelöst von dieser Wurzel echter Transzendenz. Und wie wir so diesen Dialog darüber geführt haben, ist uns eigentlich auch bewusst geworden, dass es uns wirklich unheimlich wichtig ist, zu betonen, das eine geht nicht ohne das andere. Es braucht eine Fundierung dieser evolutionären Perspektive in einer echten spirituellen Tiefe. Und nicht, dass es nicht einen sehr spannenden evolutionären Dialog auch so gibt, aber er hat eine gewisse Flachheit. Und unser Anliegen ist es wirklich, dieser Flachheit etwas entgegenzusetzen. Und Anlass war dann auch ein weltweiter Webcast, den wir gemacht haben. Es war ein Webseminar, das Endo Cohen, der Herausgeber des Magazins, und der Spiritus Rex des gesamten Unternehmens von Enlighten Next in all seinen Facetten, mit Ken Wilber gehabt hat, vor einigen Monaten mittlerweile, wo es um die Gesichter Gottes ging. Und die Gesichter Gottes, vor allem das zweite Gesicht Gottes, kommt immer wieder in den letzten Monaten in unserer Diskussion sehr stark vor, weil hier diese transzendente Dimension sehr klar zeigbar ist. Und das Kernstück der nächsten Ausgabe ist auch eine schriftliche Fassung dieses Dialogs, weil wir wirklich fanden, der wäre zu schade, nur in einem Webseminar sozusagen on air gewesen zu sein. Der muss auch auf Papier. So, wir haben ihn, wir ihn auch auf Papier gebracht. Und darum hat sich eine ganze Kette gebildet von Beiträgen, die alle versuchen zu umreißen, was ist dieser doppelte Aspekt, der die neuen Perspektiven einer sich entwickelten Spiritualität wirklich ausmachen kann.
Ja, und das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hattest, die Verflachung der Spiritualität, dass wir, wie Andrew Cohen auch in seinem Editorial in der Ausgabe schreibt, in einer Kultur leben, in der wir nicht mehr den Kontext haben, einer Religion, eine wirkliche Verankerung in einer Religion, die Mythen nicht mehr für uns zeitgemäß sind. Und die Herausforderung zu sehen, auch für jeden Einzelnen und für unsere Kultur, was es bedeutet, echte Transzendenz und echte Tiefe wieder, sagen wir, salonfähig zu machen. Wirklich dazu zu stehen, was unser tiefstes Verlangen ist, ist nicht unbedingt einfach zu kommunizieren. Es ist nicht von vielen auch nicht wirklich verstanden. Und wie können wir das wieder in einen Dialog bringen, der zeitgemäß ist? Und da haben uns eben auch hier diese einzelnen Individuen von den verschiedensten Traditionen her sehr inspiriert. Sie sind bewundernswerte Menschen und wir freuen uns, dass wir auch über diese verschiedenen Facetten über die nächsten Wochen mit euch sprechen können. Was bedeutet es für Menschen in den unterschiedlichsten Kontexten, zu einer evolutionären Perspektive und evolutionären Spiritualität zu stehen?
Ja, genau. Und ein Beispiel davon war auch das Gespräch, das in diesem neuen Magazin Endo Cohen mit Genpo Roshi führt. Genpo Roshi ist er mittlerweile zu großer Berühmtheit gelangt. Sein Big Mind Process ist auch in Deutschland eine sehr begehrte Methode und eine sehr begehrte Weiterentwicklung des Zen-Buddhismus. Genpo Roshi ist ja traditionell japanisch geschulter und autorisierter Zen-Lehrer, der Techniken des Voice Dialogs verwendet hat. Voice Dialogs ist eigentlich eine psychologische Technik, die er zu einer inneren Monolog- oder inneren Dialogtechnik verbunden hat, die er Big Mind Process genannt hat, die für diejenigen, die das nicht kennen, einfach so die verschiedenen Stimmen der eigenen Persönlichkeit verbalisiert, um letztendlich, und das ist die Zielrichtung und das ist auch das, wo der Big Mind Prozess über diesen Inner Voice Dialog der psychologischen Ausrichtung hinausgeht, es, wenn alle Stimmen sozusagen ausgesprochen haben, bleibt etwas über, was er den Big Mind nennt. Und Viele Menschen sagen, dass da wirklich eine sehr tiefe Erfahrung dadurch möglich ist. Aber interessanterweise war in diesem Gespräch zwischen Endo Cohen und Genpo Roshi, dass Genpo gemeint hat, er ist einerseits total happy, was da passiert ist, aber gleichzeitig hat er auch gemerkt, dass es in eine Richtung gegangen ist, die ihm eigentlich nicht gefällt. Weil diese Methode des Big Mind Processes hat wirklich eine Eigendynamik bekommen, dass es von vielen Leuten autorisierterweise oder auch nicht autorisierterweise angewandt wird, einfach weil es eine Methode ist, mit der man auch sehr schnell bestimmte Erfahrungen haben kann. Aber die ganze Dimension dessen, was die spirituelle Dimension eigentlich ausmacht, so Genpo Roshi, ist hier ein wenig verloren gegangen, weil es so eine Methode ist, die man halt machen kann. Aber wirkliche spirituelle Verwurzelung, die kann man nicht einfach so machen, mit einem Voice-Dialog. Das kann eine spannende Sache sein, aber es ist harte Praxis, die darüber hinausgeht. Die mehr ist es eine Erfahrung, die auch das Thema von spiritueller Autorität, also dieser Dialog geht auch sehr darum, welche Rolle hat ein spiritueller Lehrer, ein Meister, ein Guru, ein Roshi in der Zen-Tradition, was hat die direkte Kommunikation, der direkte Kontakt zwischen Schüler und einem Roshi, das ist nicht nur einfach ein Kontakt zwischen zwei Menschen, sondern wenn er wirklich funktioniert, ist es der Kontakt mit einem Menschen, der aus einem anderen Bewusstsein mit dir in Kontakt ist und mit dir arbeitet. Also wenn es ein Schüler-Lehrer-Verhältnis ist, ist es ja ein beiderseitiges Einverständnis, dass man miteinander arbeiten möchte und auch ein beiderseitiges Einverständnis, dass einer der Lehrer ist und der andere der Schüler. Und wenn das authentisch ist, ist hier eine sehr kraftvolle Übertragung möglich. Und Roshi hat einfach gesagt, dass diese Dimension etwas ist, was in seiner Arbeit er wieder neu betonen möchte. Und das ist auch so Teil dessen, was unsere Auseinandersetzungen und unsere inneren Gespräche in den letzten Monaten auch sehr stark zum Thema hatten, so inwiefern diese andere Dimension dessen, was auch zum Beispiel in Schüler-Lehrer-Verhältnissen auskommt, aber auch im eigenen inneren Verhältnis zur transzendenten Dimension, einfach dieses Anerkennen, dass es hier nicht alles so der gleiche Brei ist, sondern dass wir wirklich die Dimension des anderen nur in seiner Eigenart erkennen können, wenn wir seine absolute Außergewöhnlichkeit an uns ranlassen. Das heißt, da braucht es etwas, was das verstaubte Wort Ehrfurcht zum Ausdruck bringt. Und das trifft wieder das Thema, das diese ganze Ausgabe umspannt, nämlich dass Spiritualität und auch evolutionäre Spiritualität diese radikale Tiefe braucht, um wirklich eine Dynamik entwickeln zu können.
Ja, ich stimme dir zu, das kommt in diesem Artikel besonders stark hervor. Und auch so beeindruckend das Ringen dieser beiden spirituellen Lehrer um eine moderne, zeitgemäße Schüler-Lehrer-Beziehung. Und Genpo Roshi beschreibt das wirklich sehr, sehr schön, dass er eben auch sieht, dass diese wirklich traditionelle Beziehung, die er zu seinem Lehrer hatte, nicht passte in die Welt, von der er kam, nicht komplett passte. Und dann diese Transformation und jetzt zu schauen, so die Art in dieser Form, wie er dann gearbeitet hat, gerade diese Tiefe, die nötig ist, zu teilen zwischen Schüler und Lehrer und mit diesem wirklich wichtigen Respekt, dass da jemand ist, der mehr Wissen hat als ein anderer, wirklich Hierarchie anzukennen. Und wie kann ich das machen und gleichzeitig ohne, dass den oder diejenige, die gegenüber ist, einzuschränken, sondern das volle Potenzial zu fördern. Er spricht auch darüber, dass er Menschen erlebt hatte, die in eine fast eine Verkrampfung gegangen sind einem Lehrer gegenüber. Und wie können wir hier wirklich eine Perspektive finden miteinander? Diese Dimension lebendig zu machen.
Ja, weil das Spannende ja wieder dran ist, und das kommt auch in all diesen verschiedenen Interviews und Artikeln in dem Magazin meines Erachtens ganz gut raus, ist, dass wir einerseits darum ringen, nicht in dieser postmodernen Verflachung stecken zu bleiben, uns aber gleichzeitig bewusst sein zu müssen, dass man nicht in etwas Altes zurück kann. Dass wir nicht das Rad der Geschichte zurückschrauben können, jedenfalls nicht wollen, in irgendwelche voraufgeklärten, vorindividualisierten Abhängigkeitsverhältnisse, sondern dass wir die Errungenschaften der Moderne, die Errungenschaften der Postmoderne, das heißt unsere Eigenständigkeit, unsere Selbstständigkeit, unser Selbstdenken können, auf eigenen Füßen stehen, auch verschiedene Perspektiven zulassen, all das würdigen wollen müssen, aber gleichzeitig die Dinge, die so zumindest unsere Einschätzung hier mit dem als Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet worden sind, nämlich die Anerkennung dessen, was Spiritualität eben außerhalb des Flachlands ausmacht, wieder neu aufgreifen müssen. Und dass das genau die Diskussion ist, wie kann man das neu aufgreifen, ohne in was Altes zurückzusacken.
Genau, und du hast auch eben das Wort, die verschiedenen Perspektiven genannt, was uns zu einem anderen Artikel führt, den du eben auch erwähnt hattest, der die Grundlage für diese Ausgabe des Magazins ist, die drei Gesichter Gottes oder die Gesichter Gottes, und hier in dem Heft speziell der Fokus auf das zweite Gesicht Gottes in dem Dialog zwischen Ken Wilber und Andrew Cohen. Aber rausgreifend einfach zu sehen, dass wir erwacht sind zu einer mehr komplexeren Dimension, was Spirit wirklich ist. Es ist nicht nur das Du, es ist nicht nur die Erfahrung von Spirit als nicht getrennt, die non-duale Erfahrung von Spirit, und es ist nicht nur das Erwachen zu dem evolutionären Prozess, sondern die Gesamtheit dessen. Und wenn wir uns das Magazin anschauen, sehen wir auch, dass die verschiedenen Individuen dort auch oft das eine oder das andere mehr verkörpern. Aber etwas, was sich wie ein rotes Band durch die ganze Ausgabe zieht, ist die Hingabe zu etwas Höherem, in welcher Form auch immer.
Genau, die Hingabe zu etwas Höherem in gleichzeitiger autonomer Erfahrung dessen, was der absolute Kontext ist. Mhm. Weil eine Möglichkeit, über diese verschiedenen Aspekte zu sprechen, die du jetzt gerade so angeschnitten hast, ist ja, wenn man den Unterschied zwischen der Tradition und der postmodernen Spiritualität sieht, dass in der traditionellen Spiritualität es ja in der Regel so war, dass das Höhere anerkannt worden ist, und das ist das Schöne an den Traditionen, also dass es wirklich anerkannt worden ist, dass erstens etwas Höheres gibt und zweitens, dass es auch Lehrer gibt, die dieses Höhere vermitteln. Aber andererseits, wenn man zurückblickt, waren das ja auch die Zeiten, wo eigentlich tiefe, authentische spirituelle Erfahrung nur ein Privileg von ein paar Auserwählten war, mhm, und man sonst sich eigentlich nur vor denen verneigt hat, ohne selbst wirklich eine Erfahrung zu haben. Es war nie dass wir aufgerufen waren, alle diese Erfahrung auch zu haben, dieses was im ersten Gesicht Gottes, diese wirkliche Erfahrung von Spiritualität, das war immer nur die paar Auserwählten, die man dann als Lehrer vererben konnte. Aber das gleichzeitig zu haben, dass man sieht, Spiritualität ist meine Spiritualität, das ist ja auch etwas, was wirklich der Verdienst von Postmoderne ist, das als Erfahrung zu vermitteln, nicht als Doktrin, nicht als Lehrgebäude, sondern als Erfahrung zu vermitteln und gleichzeitig es nicht flach zu machen und zu sehen, da ist Hierarchie drinnen auch wenn es autonome Erfahrung ist, da gibt's Leute, die hier etwas zu sagen haben, was vielleicht weit tiefer geht als unsere Erfahrung ist, und dass es einfach hier wichtig ist, das anzuerkennen und überhaupt anzuerkennen, dass, was einer dieser Interviews heißt, Spirit is higher. Also das, das Spirit ist nicht einfach nur eine flache Sache, sondern der ist wirklich, er drückt etwas Höheres aus. Und in einem der Gespräche, das Elisabeth de Bold geführt hat mit der Sufi-Lehrerin Alaya Hayari, ist es auch sehr spannend zu sehen, weil die als Sufi-Lehrerin, und sie ist Sufi-Lehrerin und in einer interessanten Konstellation, weil sie gleichzeitig auch die Frau, und zwar nicht nur die Frau, sondern die dritte Frau von einem irakischen Sufi-Lehrer ist, und die leben gemeinsam in Südafrika. Also einerseits eine sehr traditionelle Grundlage, andererseits mit einem sehr postmodernen Twist drauf. Und das macht diese Frau auch so spannend, weil sie eben nicht nur in der Tradition steckt, aber gleichzeitig diese Würde der Tradition noch mitträgt. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir, also das war unsere englischen Freunde, mit ihr und mit ihrem Mann in Kontakt kamen, weil die bei uns in unserem Zentrum in London auf Besuch waren. Und das ganze Interview hat sich eigentlich aus diesem Kontakt heraus entwickelt, waren wir einfach tief beeindruckt von der Würde, die diese Menschen ausstrahlen. Und das war so Teil der Diskussion auch, wie diese Würde etwas ist, das in Traditionen so sichtbar ist und in unserer Ironiekultur der Gegenwart so verloren ist.
Genau, weil für alle, ich glaube, niemand wird es verneinen, die Aussage Spirit ist higher, Spirit ist höher. Aber was es wirklich bedeutet, das zu leben, das auszudrücken, dem sein Leben eigentlich zu widmen, zu sagen, mein Wille geschehe und nicht dein Wille geschehe, das ist eigentlich was, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und was das bedeutet und was das auch für eine konstante Arbeit ist, dass es nicht wirklich mit einer einzelnen Erfahrung uns transformiert. Ich glaube, wirklich einfach diesen Dialog konstant darüber zu führen, das ist auch ein Anliegen, den wir haben mit dem Magazin, ist einfach wirklich immer wieder präsent zu machen und zu zeigen, wir müssen ständig und immer wieder uns erinnern, was sind unsere Wurzeln, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin?
Ja, und von all diesen Dimensionen wirklich auch zu sehen, was ist das Beste, was hier mitgenommen oder entwickelt werden will, muss. Mhm. Und genau, was das Thema des Magazins und auch das Thema dieser Serie ist, die wir in den nächsten Wochen mit unseren Gästen hier entwickeln wollen, neue Perspektiven einer sich entwickelten Spiritualität, umfasst genau dieses, und wir wollen eben auch die Problemfelder hier anschneiden, aber hier auch nicht nur einfach einen intellektuellen Dialog drüber führen, sondern aus der Tiefe einer spirituellen Erfahrung miteinander und gerade auch mit unseren Zuhörern hier miteinander ins Gespräch kommen. Wie kann sich denn das weiterentwickeln?
Absolut. Ich glaube, doch der Punkt, den du gerade machst, mit unseren Zuhörern ins Gespräch zu kommen, denn diese aktive Auseinandersetzung ist das, was Bewusstsein vorwärts bringt. Es braucht uns, um das zu pionieren, weil es noch nicht da ist, beziehungsweise in einzelnen Individuen vorangetrieben wird, aber wir wirklich eine Kultur der Achtung von Spirit und des Ausdrucks von Spirit kreieren wollen.
Ja. Und darum finde ich das auch, um wirklich hier auch im Eigenlob wieder hängen zu bleiben, finde ich das so gelungen an dieser Ausgabe, dass in Gesprächen wie mit Alaya Hayari einfach sichtbar wird, dass es hier etwas gibt, nämlich diese Würde von jemandem, der von Tradition getragen ist, das nicht schlecht ist. Und dann stehen wir eben vor der Frage, wie kann diese Würde errungen werden wieder, ohne zurück zu müssen? Und das ist eine Frage, die wir gemeinsam erörtern wollen. Es ist ja nicht so, dass wir hier die Antworten alle hätten. Und ich glaube, das Entscheidende ist, hier die richtigen Fragen zu haben. Und meines Erachtens ist das eine richtige Frage. Auch über das kann man reden. Aber einfach zu sehen, Moment mal, da ist was. Und das hat auch sehr mit der inneren Wahrnehmung zu tun. So, Moment mal, da ist wirklich was verloren gegangen. Und dieses verloren gegangene hat was mit dieser inneren Würde zu tun. Und was ist das eigentlich? Und wie kann das neu gefunden werden? Und wie schaut das neu aus in einem postmodernen, postpostmodernen, evolutionären Zusammenhang? Aber gleichzeitig auch eben diese Grundlagen von authentischer Spiritualität immer wieder mit zu betonen und nicht einfach in einer Bewusstseinsevolution und die nächsten Stufen und dieses und jedes und nach Gelb kommt Türkis und das Ganze muss irgendwie ein integrales Bewusstsein sein. Das ist alles wichtig, ja, aber es ist sehr gefährlich, weil wenn man hier so informiert über etwas reden kann, nicht um Tiefe zu ringen.
Mhm. Eine schöne Erfahrung, was es heißt, um Tiefe zu ringen, hatten wir ja auf der Herbstakademie. Wir hatten eine Mischung für diejenigen von euch, die nicht dabei waren, eine Mischung von Impulsreferaten und danach geführten in kleinen Kreisen von 5 bis 6 Menschen Diskussionsgruppen zu den vorangegangenen Referaten. Was so berührend an diesen kleinen Gruppen war, war, dass die Menschen sich wirklich darauf eingelassen haben, miteinander in eine Dimension zu gehen, in die sie gewöhnlich nicht gehen. Und wir hatten Tischleiter, die das unterstützt haben, die dieses Feld etwas mehr kannten, auch schon etwas mehr Erfahrung hatten und dadurch Menschen wirklich in eine Tiefe gekommen sind, die sie zutiefst berührt haben und auch, also wir haben sehr viel Feedback gekriegt, dass das die entscheidenden Momente waren und nicht das Theoretische, nicht nur die Fakten ansammeln, sondern dass sie wirklich mal die Möglichkeit bekommen haben, in einen Raum zu gehen, in den sie gewöhnlich nicht gehen können, weil wir nicht die entsprechenden Kreise und Umstände haben, die einen solchen Dialog ermöglichen.
Und auch die Tatsache herauszufinden, dass so etwas im Dialog sich entwickelt. Und auch das wieder jetzt in den Zusammenhang zu bringen, dass wir auch diese Webcast von Radio Enlightened Next ganz bewusst als Dialog führen, weil wir davon überzeugt sind, dass sich dieses Bewusstsein im Dialog darstellt, dass dieses Bewusstsein im Dialog erfahrbar wird, weil hier sich was Größeres zeigt, als wenn einer monologmäßig auch das Tiefste von sich erzählt. Nicht, dass da auch ganz tolle Sachen passieren können, aber es gibt eine bestimmte Qualität, die, glaube ich, gerade für unsere Zeit so wichtig ist, wenn wir über diesen radikalen Individualismus hinausgehen müssen, diesen, was wir in dem Webcast immer wieder angesprochen haben, die Narzissmusfalle, wenn wir da hinausgehen müssen, ein Punkt, der es wirklich so sichtbar macht, dieses hier hinausgehen müssen, ist, wenn man sieht, dass im Miteinander etwas passiert, das ohne den Miteinander nicht passieren kann. Das Bewusstsein eine andere Dimension bekommt, wenn Bewusstsein zusammenfindet. Und in der Erkenntnis selbst, wenn das eine reale, sowohl intuitive als kognitive Erkenntnis ist, ist der Narzissmus schon radikal in Frage gestellt. Und gleichzeitig auch das Motiv gefunden, aus diesem Narzissmus rauszuwollen, weil es sichtbar ist, dass der Narzissmus dem im Wege steht.
Und wovon du sprichst, ist auch wieder keine einfache Sache. Denn auch in dieser Form zu kommunizieren, ist eine spirituelle Praxis, wie wir das sehen. Es ist wirklich nicht etwas, was man von dem konditionierten Verstand her versuchen kann zu konstruieren, sondern es ist darauf basiert, dass wir zulassen, einen Raum in uns selbst zuzulassen, der sich auf das Gegenüber und das Bewusstsein, was im Raum ist, einlässt. Und ich habe auch die Reaktionen, die wir von unseren Lesern zu dieser Ausgabe bekommen haben, gehört, dass es eben auch diese Resonanz ist. Es ist diese Resonanz zu dem, was sie lesen, es entfacht einen Teil in ihnen selbst, aber es kann eben nur so weit gehen, wie es ist eben auf Papier und man hat es eben in sich. Aber die Kraft, das dann miteinander zu teilen, die ist enorm. Und wir freuen uns wirklich auf sehr spannende Gespräche über die nächsten Wochen mit euch, die aus diesem Bewusstsein her inspiriert sind und wo Menschen einfach eine Resonanz dazu haben und dann darüber miteinander reden wollen, ohne hier das jetzt dann flach zu reden, zu theoretisieren, sondern selbst zu erfahren, weiterzutragen und seine eigene Erfahrung damit zu machen.
Ein Gespräch möchte ich noch mit reinbringen, das wir hier als Interview abgeschrieben haben, das im Heft auch erscheint. Das ist das Interview mit Chumpo Roji, auch einem Zen-Meister. Wir haben hier eine ziemliche Dichte an Zen-Meistern in dieser Ausgabe, eigentlich sonst ungewöhnlich für Enlighten Next. Auch ein amerikanischer moderner Zen-Lehrer, so wie Genpo Roshi, der sein eigenes Zentrum an der Ostküste der Vereinigten Staaten hat. Und was diesen Mann so spannend macht, oder was auch der Grund ist, warum wir diesen Mann in dem Heft im Interview dargestellt haben, ist, weil seine Radikalität des spirituellen Impulses so sichtbar ist. Mhm. Weil er in seinem Weg, mit dem, was er macht, mit Zen, wirklich Grenzen nicht nur auslotet, sondern über Grenzen hinweggeht. Und damit etwas zum Ausdruck bringt, nämlich dass authentische Spiritualität eben nicht im Gewöhnlichen hängen bleibt. Dass dort, wo wir Spiritualität trivialisieren und so eine Haushaltsspiritualität draus machen, indem wir das so als Aufguss unserer bürgerlichen Existenz noch dazu nehmen, wir ja der Spiritualität Gewalt antun. Und natürlich diese Radikalität, die er hier als Zen-Meister zum Ausdruck bringt, doch dazu als moderner Amerikaner, also ist kein irgendwie mythische Figur aus dem China des dritten Jahrhunderts oder so ähnlich, sondern es ist ein Amerikaner des 21. Jahrhunderts, der aber auch diese urtümliche Kraft des Zen hat, wo du merkst, da hat jemand, ich sag's mal so, da hat jemand das Licht gesehen und spricht aus dem das Licht gesehen haben und du merkst, der hat. Und du merkst, der hat auch den Preis dafür bezahlt, den man zahlen muss, um das Licht zu schauen, weil das gibt's nicht bei Aldi. Und wenn man das erfahrt und vor allem, wenn man da nicht so schnell drüber hinweggeht, weil wenn man dann so gern, man ist gern davon beeindruckt, aber man schaut sich nicht gern die Implikationen an oder was das für mich bedeutet, dass ich vielleicht hier aufgerufen bin, radikal zu sein, aus meiner Komfortzone wirklich radikal auszubrechen, aber, und deswegen ist er auch drinnen, um einfach spürbar, auch schmeckbar zu machen, dass nur aus dieser Radikalität heraus wirkliche Transzendenz geboren werden kann.
Stimme ich dir total zu. Ich überlege, ob das im Moment ist, unsere Zuhörer hier auch mit reinzunehmen.
Genau. Und
Vielleicht habt ihr auch etwas schon davon lesen können oder habt eine Inspiration zu dem, was wir versucht haben, hier als eine kleine Einführung zu geben. Freuen wir von euch zu hören. Ich muss das Telefon eben kurz freischalten dafür.
Dazwischen sage ich nochmal für all diejenigen, die sie nicht zur Hand haben und auch für all diejenigen, die hoffentlich motiviert sind, vom Computer zum Telefon zu gehen und sich hier einzuwählen. Die Telefonnummer ist 008-222 ist das Ende. Und dann der Code, der gewählt werden muss, ist 529500. Und dem Echo entnehme ich, dass da vielleicht schon jemand in der Leitung ist. Den oder diejenigen möchte ich gern bitten, wenn du am Telefon bist, den Computer leise zu schalten, so dass wir das Echo vermeiden können. Aber sonst, vielleicht ist hier jemand in der Leitung, der sich in dieses Gespräch einbringen möchte.
Ja, ich finde es sehr spannend, was du ansprichst, Tom. Ich glaube, dass man kann diese Radikalität dann erst erfahren, wenn man das Prozess, in dem man sich befindet, erkennt als ein Prozess, nicht nur als alltägliche Ereignisse, die sich wiederholen oder irgendwelche Höhepunkte und Tieferpunkte und so, sondern diese Prozess als eine Entwicklung und dass man die Vertrauen hat und die Erkenntnis und auch die Aufregung, die Wertschätzung, dass man in einem Prozess ist. Und dann ist diese Grenzen überschreiten, diese Kitzel, um das zu tun, denn erst spürbar, weil man hat das Gefühl, man ist in einem Raum von einem Prozess, die irgendwie zauberhaft ist. Und dann kommt diese Motivation dazu. So ist nur mein Gefühl, aber ich finde es sehr spannend.
Nee, da hast du recht. Und dieser Prozess, glaube ich, kriegt seine Kraft daraus, dass er ein radikaler Prozess ist. Weil, wenn wir es genau unter dem Gesichtswinkel anschneiden, den wir heute versucht haben zu betonen, weil das auch so die Betonung dieser Ausgabe von unserem Light Next Magazin ist, dass es eben um diese Fundierung in einer authentischen Spiritualität geht. Lass es mich so sagen, eine Spiritualität, die einen nicht erschüttert, ist nicht eine radikale Spiritualität. Und jeder von uns weiß von sich wirklich, lass ich mich erschüttern von dem, was das spirituelle Kern dessen ist, was ich erfahre, oder habe ich eher so ein gedämpftes Verhältnis zu dem, dass ich so noch weiter unter Kontrolle habe. Aber ich würde mal behaupten, nur dort, wo wirklich die Erschütterung beginnt, beginnt das Wirkliche. Das fand ich bei diesem Jumpo Roshi so toll.
Hallo?
Ja.
Ja, hier ist Anna. Also es sind ein paar Sachen, die mich sehr begeistert haben. In dem Heft, das ist also einmal auch der Bericht von dem Jumpo Roshi, diese Radikalität und die hat eine unglaubliche Kraft, schon kommt rüber beim Lesen, wie ein Mensch durch ganz viele Sachen durchgegangen ist in seinem Leben und so radikal gelebt hat. Also mir fallen jetzt spontan jetzt keine konkreten Beispiele ein, aber er hat immer an der äußersten Grenze gelebt und das hat mich wahnsinnig bewundert, weil diese Kraft rüberkommt in dem Bericht. Und dann auch der Bericht über die Sufi-Frau. Ich hatte also, als ich die Überschrift las, hatte ich unheimliche Vorurteile und dachte, dass eine Frau, eigentlich, das ist doch ein Weg nach hinten. Und als ich dann den Bericht gelesen hatte, darüber, wie sie sich über die Demut und die Hingabe an ihren Lehrer, der ihr Mann ist und sie die dritte Frau, wie sie sich ausgesetzt hat, wirklich ausgesetzt hat, was es bedeutet, auch durch Angst und Eifersucht und alles durchzugehen und das zu transformieren und dann eine absolut gleichberechtigte Partnerschaft zu haben in einem höheren Sinn, das war, also es hat mich sehr fasziniert. Das hätte ich mir gar nicht gedacht. Also da hatte ich gemerkt, dass ich meine ganzen postmodernen Vorurteile mir im Weg standen.
Ich glaube, da bist du nicht die einzige Frau, die das gedacht hat und die diese Vorurteile hatte. Und das war auch, wie Tom das auch beschrieben hatte, als sie und ihr Mann in dem Enlighten Next Zentrum in London zu Gast waren. Auch unsere Frauen dort einfach nicht glauben konnten, was für eine freie Frau ihnen da entgegentrat und was für ein wunderschöner Ausdruck von Autonomie sie war in der Hingabe an ihren Lehrer, der ihr Ehemann ist. Also genauso wie du es beschreibst. Und ich glaube, vieles, was wir so als postmoderne Frauen denken, was unsere Freiheit ist, müssen wir in dem Kontext echt hinterfragen.
Und sie hat auch eine sehr schöne Ausstrahlung, also auf dem Foto beide haben strahlen so viel Würde und Liebenswürdigkeit vor aus und
Es ist wirklich um diese Würde geht.
Ja.
Und es heißt nicht für uns alle jetzt in diesen traditionellen Kontext zu gehen, aber sie zeigt, dass aus diesem Kontext heraus eine würdevolle Frau vor uns steht und das als Inspiration nehme ich genauso wie du.
Ich finde es auch spannend, dass du das auch ansprichst, weil, was man auch selbst auf solchen Fotos entnehmen kann, ohne das jetzt überzubewerten, aber in Fotos steckt oft auch wirklich sehr viel Aussage drinnen, weil es gibt natürlich eine Lebenswürdigkeit, die ist nett, aber die meinst du nicht. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Es ist eine Lebenswürdigkeit, die hat was Umwerfendes. Und da merkst du, und du merkst das im Gespräch, und man ahnt es auch, wenn man Fotos von solchen Menschen sieht, dass da einfach irgendwo eine Größe daherkommt und du weißt gar nicht, wo diese Größe daherkommt. Aber du siehst, da ist eine Größe, die bei anderen Menschen so nicht ins Auge fällt, weil, so behaupte ich mal, sie nicht da ist. Eine sehr politisch ungerechte Bemerkung. Und dann vielleicht den Gedanken zuzulassen, dass das mit dem zu tun haben könnte, was du mit Hingabe angesprochen hast.
Ja.
Dass da diese Hingabe etwas aufreißt, was unsere so selbstzufriedene Existenz wirklich in eine andere Dimension stoßt. Oder vielleicht platter gesagt auf die Knie zwingt. Aber auf die Knie zwingt jetzt nicht aus irgendwelchen Herrschaftsdingern heraus, sondern aus der Erkenntnis von Größe. Und zu sehen, das ist etwas, da trauen wir uns oft nicht hin, wenn wir über Spiritualität reden. Da schrecken wir sehr schnell zurück und sagen, nee, warte mal, das geht doch einen Schritt zu weit.
Hier ist Christi und ich wollte erzählen, dass gerade dieser Moment, aber der ist, wie du ihn beschreibst, den macht man sich nicht so gerne so bewusst, aber ich empfinde, dass der gerade wie anwesend ist oder mitschwingt. Es ist ja, es resoniert ja etwas in einem, wenn man jemanden als Lehrer oder als spirituelle Richtung sieht. Und ich fand es so schön, wie ihr vorhin betont habt, dass ihr diese Telefonate auch im Dialog führt, weil im Dialog ist es ja auch so. Man merkt, der eine geht zum Licht und der andere führt das Licht weiter. Und dieses diese Richtung des Lichts, was man sich offenbart, das ist das, was an einem ankommt. Und ich in der Ausgabe empfinde ich auch diesen Moment so stark. Ich habe heute auch gerade den Dialog noch gelesen von Andrew und Ken Wilber. Und da fand ich erschlagend, Ken Wilber betont, wo Andrew sagt, wie wichtig das sei, dieses Wort, mein Master ist myself. Das gibt ja am Buch auch dazu. Und die Art, wie der Ken Wilber das sagt, wir verstehen auch, ich bin mein Master, ja, ich habe die Richtige in mir, also postmodern. Aber der Ken Wilber betont das genau andersrum, dass mein Master ist mein wirkliches Selbst. Und das ist ja eine Empfindung, die sich einstellt. Das ist wie so ein Geheimnis. Da ist jemand, der ist nicht ich, aber der ist größer und das ist etwas in mir. Und wie dieser Dialog zwischen euch, der ist etwas in uns allen.
Ja, auch gerade wieder den Unterschied setzt in diesem Satz, the master is myself, wie der entweder auf die eine oder auf die andere Seite fallen kann, dieser Satz. Entweder auf die Seite meiner postmodernen Ich und so, ja, der Meister, das bin ich, oder einfach gerade umgekehrt. Und das hat dann natürlich eine Dimension, um das auch so radikal auszusprechen, wie es drinsteckt, von Selbstaufgabe. Gott behüte. Aber dass Selbstaufgabe auch unter Umständen was Positives sein kann, weil vielleicht ein falsches Selbst aufgegeben wird in einem berechtigten Vertrauensverhältnis zu was Größerem und dass daraus eine Transzendenz aufbrechen kann, das würde ich einfach mal so sagen.
Ja, und auch es kommt auch dazu, was du vorher auch beschrieben hast, dass wir durch die in der Postmoderne diese Errungenschaft haben, wirklich selbst die Erfahrung von dem tiefsten Selbst zu machen. Denn ohne diese Erfahrung können wir auch diesen Satz nicht sagen. So wie du beschrieben hast, in den Traditionen, die Hingabe zu dem Gott da draußen, da war die Erfahrung noch nicht. Und das auch so zu sehen und dann zu sehen, auf was für ein Individuum fällt diese Erfahrung von selbst heute, auf ein narzisstisches, völlig ich-bezogenes Individuum. Und da ist diese Wahrheit, die höhere Wahrheit, mein Master ist mein Self, kann man eigentlich erst nur wirklich mit einer ganz tiefen Erfahrung auch verstehen.
Ja.
Und hier, glaube ich, müssen wir auch uns sehr, sehr viel Raum geben miteinander, um diese Erfahrung zu ermöglichen, um da immer wieder hinzugehen und diese Räume zu schaffen, wo das möglich ist zu erfahren, um uns dann aus dieser Erfahrung heraus zu transformieren.
Hallo?
Ja?
Hallo? Wo bin ich jetzt gerade?
Bist du mit Lightnix? Webcast.
Genau, da wollte ich auch hin.
Wunderbar.
Ja. richtig angekommen. Hallo.
Astrid Kolb hier.
Hallo Astrid.
Ja, ich wollte einen Aspekt anführen, den ich habe mehrere Konferenzen schon verfolgt, nachverfolgt oder auch mitverfolgt. Und was ich noch nie so mitbekommen gekriegt habe, ist der Aspekt in unserer gerade besonders deutschen, europäischen Kultur. Wir haben ja nicht nur die Konfrontation zwischen asiatischer Religion und Christentum, sondern wir stehen ja auch einem Protestantismus beziehungsweise einer Kunst- oder Literatur-Philosophie-Kultur gegenüber, die sich, die auch versucht hat, Religion zu ersetzen, ja.
Mhm.
Und der ganze Dialog mit Silber. Also ich habe selbst den ersten Berliner Silberkreis hier gegründet. Mhm. Und ich bin, also ich praktiziere Zen schon sehr lange. Ich war Sannyasin, ich war auch 2 Jahre lang im anthroposophischen Kontext. Also ich kenne mich da also aus. Dieser Aspekt ist für mich noch irgendwo nicht wirklich rübergekommen. Die ganze tiefe Verwurzelung, auch dieser Wunsch, diese Sehnsucht in der deutschen Bevölkerung nach Kunst, ja, nach Literatur, nach Philosophie und einer Transzendenz, die verloren gegangen ist und nicht mehr da ist, und die aber durch den durch die ganze Jesus-Szene, durch auch die buddhistische Szene noch nicht wiederbelebt wurde. Ja, ich würde mal so gerne wissen wollen, wie ihr dazu steht.
Das ist ein ganz spannender Aspekt, den du aufbringst, und auch total richtig, weil das ist ein speziell europäischer Aspekt, denn ja. Der selbst in Amerika anders ist.
Richtig, ja, genau. Ja.
Und der Grund, warum in Amerika anders ist, würde ich einmal so sagen, und ich hab das so ein bisschen einfach auch nachverfolgt, weil ich ja auch einige Jahre in den USA gelebt habe und so den Unterschied der Kultur und jetzt im Speziellen das, was wir ansprechen, den Unterschied der Bedeutung von Kunst dort und hier wahrnehme.
Und das, ich verstehe dich akustisch so schlecht. Ich verstehe das gar nicht, warum das über das Web so gut geht. Über das Telefon verstehe ich dich unglaublich schlecht. Ja, nicht so akustisch.
Ich würde mal alle bitten, die jetzt am Telefon sind, eventuell die Stern-6-Taste, Stern und 6 zu drücken, dann seid ihr für einen Moment stumm geschaltet.
Außer der
Astrid. Außer der Astrid natürlich. Und ein anderer... Könnte sein, dass irgendjemand auf einem Lautsprecher ist, also dein Telefon, genau, ne, dann die Nebengeräusche sind irgendwie durch...
Ja, manchmal ist das so, ja.
Genau. Aber um es jetzt nochmal zu versuchen, das ist ein spezielles...
Es ist ja so, dass eigentlich der Buddhismus sich hauptsächlich mit dem Christentum konfrontiert, ne?
Ja.
Ich bin Zen-Buddhist, also ich praktiziere Zen und ich bin Zen-Buddhistin und mehr oder weniger, ja. Und ich war vorher Sannyasin. Und ich erlebe einfach, dass dieser ganze Aspekt der großen Sehnsucht in unserer Bevölkerung, also ich schreibe schon sehr lange und versuche auch, sagen wir mal, Literatur und die Dimension der Lehre irgendwo, die Konfrontation, also des abendländischen Denkens mit dem Aspekt der Lehre zu konfrontieren, ja, der noch überhaupt nicht aufgetreten ist.
Ja.
Und ich sehe da einfach, sagen wir mal, einerseits große Blockaden und andererseits ein ganz großes Potenzial, ja, in diesem Widerspruch etwas Neues zu entwickeln.
Würde ich dir gar total zustimmen. Weil, wenn man schaut, wo sich das entwickelt hat in der europäischen Geschichte, dann war das im Anfang der Moderne. Das war eigentlich mit der deutschen Romantik.
Genau.
Wo die Ästhetik angefangen hat, das Territorium der Transzendenz zu besetzen.
Ja.
Weil vorher war Ästhetik einfach eine Reflexion von Religion.
Genau, ja. Also es wurde ja versucht, die alte Mythologie, sagen wir mal, die ganzen mythologischen Formen wurden auf das Leben projiziert. Also das Leben sollte spiritualisiert werden und die Mythologie abgelöst. Die mythologischen Themen wurden durch die Themen des Lebens abgelöst und dadurch wurde das Leben quasi spiritualisiert. Also das Leben sollte quasi in die Form der Religion, ja, hineingehoben werden, in der Romantik, ne?
Das, was dann in der Romantik so geheißen wird, die Poetisierung der Wissenschaft.
Ja. Und das hat sich dann, also sagen wir mal, weiterentwickelt und es ist ganz verloren gegangen halt im Zweiten Weltkrieg. Ne?
Toll, dass du das ansprichst, weil da
genau, sprichst Toms Leidenschaft an.
Genau darauf läuft es auch hinauf, weil so wie ich das sehe, ist das ein Impuls, der wirklich versucht war, der Versuch war, eine moderne Antwort auf Transzendenz zu finden.
Ja.
Der eben nicht zurück wollte in die Mythologie.
Ja.
Und auf der Höhe der Zeit Transzendenz erringen wollte.
Ja, genau.
Der aber mit den ganzen Entwicklungen des Neoromantischen, weil man muss sehen, dass dieser Neoromantische dann einen sehr starken Schattenanteil bekommen hat und, lass es mich so sagen, am Zweiten Weltkrieg mitschuldig geworden ist.
Ja, aber die Frage ist ja auch, warum gibt es immer nur die Konfrontation zwischen asiatischer Religion, Buddhismus und Christentum und nicht dieser Tradition? Weißt du, das ist eigentlich die Frage, die ich stellen will.
Ich glaube, du hast die Antwort schon gegeben, weil sie verschüttet ist.
Ja, es ist dann aber auch irgendwo in unserem Versuch, zum Beispiel im Buddhismus, oder da fehlt was, ja? Also für mich fehlt da das, was in unserer Kultur lebendig war, also was ja heute auch gefordert wird, das ganze Künstlertum, ja, also die ganze Lebensform des Künstlers, die heute gefordert wird. Ja, heute ist, jeder soll ein Künstler sein. Also heute ist nicht nur jeder ist ein Künstler, sondern wehe, du bist kein Künstler, sonst fällst du durch den Rost oder so, ja. Also jeder muss ein Künstler sein, und zugleich ist halt die Transzendenzsehnsucht des Künstlers ist nicht mehr da, sondern es ist nur der ökonomische, der soziale Aspekt.
Ja. Ja? Aber denkst du nicht, dass das zumindest ein Grund dafür ist, dass gerade die Künstler eine radikale Angst vorm Absoluten haben?
Scheiße, ich habe das akustisch wieder nicht.
Dass die Künstler eine radikale Angst vorm Absoluten, der Transzendenz haben. Dass Kunst radikal individualistisch und persönlich geworden ist und nur nichts Absolutes ansprechen darf. Aus dem auch heraus, was du angesprochen hast, was mit dem Schatten des Zweiten Weltkriegs zu tun hat. Oh, schade.
Es ist ein total spannendes Thema, finde ich. Ne?
Mhm. Yeah. Und ich stimme dir auch sehr zu, weil ich glaube, dass es etwas ist, das wir gerade als Deutschsprachige aufbringen und mit einbringen müssen.
Absolut, ja.
Weil,
ja.
Lass es mich mal so sagen, aus Amerika wird es nicht kommen.
Mhm. Also ich sammle jetzt andauernd Texte, ja, wo es gerade um diesen Widerspruch geht, dass einerseits, sagen wir mal, so eine Sehnsucht danach ist, zu einer Transzendenzform in der Kunst zu kommen, und zugleich ist es einfach nicht da, ja. Und auf der anderen Seite wird Kunst ja so unglaublich, ja, gefördert, und es gibt so unglaubliche viele Leute, die Kunst machen, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann den buddhistischen oder den asiatischen Kontext. Und da ist es gar nicht da. Ja? Mhm. Also man kann fast sagen, in diesen ganzen Lesungsfestivals oder auf den Buchmesse oder so, die Leute gehen auf die Buchmesse, weil sie nicht meditieren. Ja? Mhm. Oder sie gehen zu Lesungen, weil sie nicht meditieren.
Ja. Ja? Also aber würdest du zustimmen, dass das ein Schlüssel zu dem ist, dass wir eine radikale Scheu vor dem Absoluten haben?
Also ich würde das nicht so absolut sagen, sondern da ist eine Missinformation da, das auch über die Medien läuft und über die Künstler selber. Also ich habe der Matthias Ruff, den ich nicht kenne, hier in Berlin, der ist ja eigentlich Künstler. Ich weiß nicht, wie der sich dazu äußert, zu dieser ganzen Kunstszene. Da ist ja die ganze Kunst betroffen. Das ist ja nicht nur die Literatur, Philosophie. Also ich meine, man hört ja auch ständig hier Sloterdijk, der in allen Medien präsent ist und der mal Sannyasin war. Ja,
ja. Aber gleichzeitig einer der talentiertesten Ironiker der Bundesrepublik ist.
Please note that your conference will expire in 10 minutes.
Das war die Ankündigung, dass unser Webcast noch 10 Minuten Zeit hat. aber wir sollten auch schon früher Schluss machen. Es ist ein total spannendes Thema, das du ansprichst. Und vielleicht ist es ja auch etwas, was wir in den nächsten Calls auch weiter aufgreifen können, weil es wir heute sicher nicht zum Ende führen. Aber, weil ich wirklich glaube, dass es hier etwas ist, was wir, lass mich mal so sagen, als Mitteleuropäer auch an den Tisch bringen müssen.
Ja.
Und dass das etwas ist, zumindest ist das mein Zugang dazu, dass sich die Kunst, das, was sie ästhetisch könnte, hat sich im Narzissmus der Postmoderne verloren.
Ja, natürlich, ja, aber die Frage ist eben, wie kann sich das regenerieren, beziehungsweise wie kann auch die spirituelle Szene zum Beispiel zu dieser Qualität, die jemand wie Proust oder Thomas Mann oder Kafka oder so rübergebracht hat, ja, wie kann zu dieser Qualität, Energiequalität, in Bezug genommen werden von der spirituellen Szene aus?
Gute Frage.
Ja.
Ich möchte es für heute offen lassen,
ja.
Aber danke dafür. Ich finde das echt eine wesentliche Diskussion auch.
Mhm.
Und ein Aspekt.
Ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin und manchmal ist es wirklich schwer, irgendwie akustisch zu verstehen.
Mhm. Ja,
ich verstehe es immer klasse übers Web, ne?
Ja,
aber
ja.
Wenn ich dann mich telefonisch irgendwo einklinge, ich habe das mal mehrmals versucht und dann.
Oh, schade.
Ja, dann wird das immer so undeutlich.
Okay.
Okay. Danke, Astrid. Das war sehr spannend und also ich weiß auch,
okay,
dass...
Okay, wir bleiben in Kontakt. Ich ja. höre ja sowieso rein, ne?
Ja, und vielleicht okay. auch, wenn du die Zeitschrift kennst und auch in vergangene Ausgaben schaust, hat Tom ja, auch schon darüber geschrieben in seiner Kolumne, also weil dieses Thema wirklich auch für uns präsent ist.
Ja, ich bin ja Abonnent.
Ja. Ja, schön, das wird weitergeführt, der Dialog.
Okay, lass euch gut gehen, ne?
Danke, ja, danke.
Du auch.
Bis dann, tschüss.
Und herzlichen Dank allen anderen heute an diesem Webcast, heute Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und wir werden den Dialog das nächste Mal weiter aufgreifen und wir werden jetzt mit einer Reihe von Studiengästen, deren Reihenfolge wir jetzt noch nicht zusammengestellt haben, darum können wir sie jetzt auch noch namentlich nicht nennen, aber wir werden euch das per E-Mail möglichst bald auch mitteilen können und wir glauben, dass das wirklich eine Diskussion ist, die wichtig ist, wenn wir diskutieren wollen, wo eine neue Spiritualität angesiedelt werden kann.
Ja, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die Andrew Cohen einmal live sehen wollen. Er wird vom 20. bis 22. November in Frankfurt sein, in Oberursel genau, bei Frankfurt, in der Reformhausakademie, da wo wir auch die Herbstakademie durchgeführt haben, ein wunderschöner Konferenzort, wo man sich einfach mal die Zeit nehmen kann, für ein Wochenende mit anderen Menschen in diese Dimensionen einzutauchen.
Genau. Okay. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Und einen schönen Abend aus Frankfurt.
Wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche.